Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Ja, moin zusammen. Ich bin's, Marco. Ihr hört jetzt hier unsere erste Extra-Folge, die wir aufgenommen haben, um Rückblick auf die Bundestagung von Autismus Deutschland 2024 zu machen. Miriam war als Reporterin unterwegs und hat Interviews mitgebracht. Wir nennen sie liebevoll Extra-Pods. Und die findet ihr dann auch bei uns auf der Webseite. Und los geht es mit
Dr. Christine Preismann, Ärztin, Psychotherapeutin, Autistin.
Wir sind im Hotel verabredet, direkt am Kongresszentrum zum Interview. Teppiche und sanftes Licht dimmen die Atmosphäre. Während mich der Fahrstuhl in den vierten Stock bringt, hier drei wichtige Stationen im Leben der Ärztin. Mit 27, zum Ende des Studiums, erhält sie ihre Autismusdiagnose. Mit 32 übernimmt sie für 10 Jahre die Leitung einer psychiatrischen Suchtabteilung und Ambulanz. Mit Anfang 50 gründet sie vor 3 Jahren ihre eigene Praxis für Psychotherapie.
Hallo guten Abend.
Mir öffnet eine konzentriert schauende Christine Preismann. Sie sieht genauso aus, wie ich sie seit Jahren von Fotos und Videos kenne. Die dunkelblonden Locken kurz geschnitten, ungeschminkt, sportlich schlicht gekleidet.
Soll ich mir den Stuhl mal hier mit ranziehen?
Sie bittet mich höflich aber direkt, mich mit größerem Abstand zu ihr hinzusetzen und das Mikro lieber über den Tisch hin und her zu reichen.
Das heißt, ich stelle eine Frage und reiche Ihnen das Mikrofon dann rüber?
Im Laufe unseres Gesprächs werde ich merken, dass meine Interviewpartnerin die Übergabepausen nutzt, um sich aufs Antworten vorzubereiten. Beim Autismuskongress ist in diesem Jahr ein großes Thema die Lebenszufriedenheit, genau wie in Christine Preismanns jüngsten Buch. Es heißt »Mit Autismus leben – eine Ermutigung«. Ich möchte von ihr erfahren, wie sie ihre Balance im Leben gefunden hat und ihren Patienten und deren Angehörigen nun dabei hilft. Wie ist Ihnen Autismus das erste Mal im Leben begegnet?
Ja, das war so in der Endphase von meinem Medizinstudium, als ich eben immer depressiver geworden bin. Ich hatte damals erstmals darunter gelitten, dass ich eben alleine war, während die Kommilitonen immer in Gruppen zusammenstanden. Und dann habe ich für mich halt einfach recherchiert und habe Gott sei Dank auch den Rat meines Psychiaters angenommen und mir eine Psychotherapeutin gesucht. Ich bin damals natürlich auf das Thema Depression gekommen. Das war ja auch damals mein Zustand. Und dann hatte ich das Glück, dass ich an eine Therapeutin geraten bin, die sich ein bisschen mit dem Thema Autismus auskannte, weil sie eine Freundin hatte, die eben als Heilpädagogin auf dem Gebiet tätig war. Ja, und so ist es dann auch bei mir zu einer Diagnose gekommen, was im Nachhinein natürlich ein großer Glücksfall war.
Warum war es Glück? Das ist interessant, dass Ihnen das Wort dazu heißt, also dass das zusammenfasst.
Das ist was, was viele meiner Patienten so beschreiben, dass es einfach eine Erleichterung ist, einen Begriff für all die Auffälligkeiten zu haben. Also es war eine Erleichterung, es war eine Befreiung, zu wissen, dass es kein eigenes Versagen war. Wird einem ja oft genug gesagt, stell dich doch nicht so an oder streng dich mehr an oder du könntest doch, wenn du nur wolltest. Und das war ungeheuer befreiend. Und ich erlebe es immer wieder heutzutage, dass es nicht nur betroffenen Menschen selbst, sondern eben auch für deren Eltern wirklich eine Erleichterung ist.
Das ging uns als Eltern auch so, dass mein Co-Host Marco und ich, wir moderieren ja zusammen einen Elternkreis. Und das hören wir immer wieder, dass es eine Erleichterung gibt. Und was ich noch in den letzten Jahren festgestellt habe, ist da eine kleine Veränderung, dass, wenn eine Diagnose kommt, dass das bei den Eltern mittlerweile ein bisschen mehr auf fruchtbaren Boden sozusagen fällt, weil die Eltern aufgeklärter sind und oft selber wie Forschende das als Erste wissen. Sie nicken, sehen Sie das auch so?
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Also ich habe nach wie vor auch Eltern und habe auch bekommen häufig die Schilderung auch von Pädagogen, dass die Eltern tatsächlich nicht offen sind für dieses Thema. Ich glaube, man muss da allen Beteiligten Zeit geben. Aber im Prinzip ist es richtig, dass heutzutage einfach alle Beteiligten doch deutlich besser Bescheid wissen. Und das ist ja auch gut so.
Wie erklären Sie denn Menschen, die noch wenig von Autismus wissen und sie werden damit konfrontiert, einfach und verständlich, was das bedeutet?
Tja, das bedeutet Schwierigkeiten in der Kommunikation, in der sozialen Interaktion. Das bedeutet für mich eigentlich eine große Einsamkeit. Ich habe lange, lange bei meinen Eltern gewohnt und bin jetzt noch gar nicht so ganz lang erst ausgezogen. Habe außer meinen Eltern auch heute noch nahezu niemanden, also keine Freunde, keinen Partner. Und das bedeutet für mich so der Autismus, also eine Schwierigkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, häufige Missverständnisse im Kontakt mit anderen und eben das häufige Alleinsein oder das dauernde Alleinsein. Aber auf der anderen Seite natürlich auch ganz viele Fähigkeiten, die andere Menschen so vielleicht nicht haben. Und die es mir dann eben auch ermöglichen, eine gute Arbeit zu machen.
Ist es denn so, dass diese Einsamkeit immer für Sie was Negatives ist oder gewinnen Sie der auch positive Seiten ab?
Natürlich merke ich, dass ich das Alleinsein brauche. Alleinsein ist ja nicht gleich Einsamkeit, ne? Also Einsamkeit beschreibe ich tatsächlich das Negative, das, was für mich sich negativ anfühlt. Das Alleinsein selbst ist natürlich manchmal auch positiv. Ich fahre zum Beispiel immer allein in den Urlaub und ich genieße diese Zeiten auch. Ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, diese Urlaube so mit jemand anders zu verbringen. Man müsste sich halt einfach immer auf einen anderen Menschen einlassen und das würde ich wohl nicht können. Also das sind schon so manchmal auch Zeiten, wo ich das Alleinsein genieße und trotzdem fühle ich mich immer wieder einsam und das ist kein schönes Gefühl.
In welchen Momenten geht denn dieses Gefühl weg?
Wann geht das Gefühl der Einsamkeit weg? Ja, das geht weg, wenn ich mit meinen Eltern zusammen bin. Das geht weg, wenn ich schöne Urlaube mache, wenn ich Tierbeobachtungen mache. Ich bin immer sehr gerne im Urlaub oder auch an den Wochenenden irgendwo, wo es Tiere gibt, wo man Tiere angucken kann. Ich war in Afrika mal gewesen und wenn so ein Elefant fast press vor einem steht, dann denkt man irgendwie nicht mehr an Einsamkeit. Dann sind negative Gedanken oft ganz weit weg. Und ja, ich kann auf diese Weise sehr gut abschalten, aber das muss natürlich jeder für sich entscheiden.
Wie finden autistische und nicht autistische Menschen gut zueinander? Was müssen da für Bedingungen herrschen?
Ich erlebe das ganz oft in meiner Praxis, dass man einfach so ein bisschen Information braucht gegenseitig. Das heißt, dass es jemanden braucht, der so ein bisschen vermitteln kann. Also ich habe eine psychotherapeutische Praxis, wo ich erwachsene autistische Menschen berate, wo ich Therapie anbiete, wo ich auch Diagnosen mache und ich empfehle oder ich biete immer wieder auch an, dass man ruhig auch mal ein gemeinsames Gespräch mit dem Partner oder mit einer Freundin, einem Freund oder eben auch mit einem Elternteil führt, weil es ja doch häufige Missverständnisse gibt, denn der nicht-autistische Mensch kann eben das Denken oft so nicht nachvollziehen, unser Denken. Und dann ist es oft ganz hilfreich, wenn man da wirklich so ein bisschen vermitteln kann. Und das wurde mir tatsächlich auch schon mehrmals zurückgemeldet, dass man sich dann wirklich von beiden Seiten besser verstehen kann. Also ich glaube, so diese Beratung, dieses Vermitteln in Beziehungen, das ist was ganz Hilfreiches.
Wo hakelt's denn? Was ist denn das Kernproblem, dass die Denkstruktur anders ist?
Also einmal häufig so verbale Kommunikation, dass wir eben vieles missverstehen, was die anderen sagen, wenn sie sich nicht ganz deutlich ausdrücken. Zum anderen ist es ja so, dass viele autistische Menschen oft ja sehr starr in ihren Denkstrukturen sind, sehr wenig kompromissbereit. Das können die anderen oft gar nicht verstehen. Warum kannst du da keine Kompromisse machen? Warum fallen dir Veränderungen so schwer? Warum kannst du nicht irgendwas Neues entweder einfach mal zulassen oder eben nicht gleich abwerten? Und all das sind eben Dinge, die uns schwerfallen, die andere Menschen oft gar nicht so recht verstehen können.
Was würde Ihnen dann das Gefühl vermitteln, dass Sie mehr Verständnis bekommen, wenn diese Fragen aufhören oder wenn die Fragen besser werden?
Ich glaube, das kann ich so gar nicht beantworten. Dass dieses Was wäre, wenn, ist für mich schwer vorstellbar, dieses Fiktive mir vorstellen. Ich merke einfach, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt im Kontakt mit anderen Menschen und wenn die anderen besser Bescheid wissen über meine Art, dass es eben auch keine Boshaftigkeit ist, die mich den anderen gegenübertreten lässt, dann merke ich immer wieder, dass die eben auch anders mir gegenübertreten. Also in der Klinik beispielsweise haben die Kollegen irgendwann wirklich den Kontakt ganz anders gestaltet, als sie wussten, dass bei mir eine autistische Störung vorlag. Und ich habe gemerkt, die nehmen mich nicht mehr als boshaft, bösartig wahr. Das war mir wirklich sehr wichtig gewesen. Vorher hatten die immer den Eindruck, ich sei sehr, ja, penibel, vielleicht auch, ja, wie soll ich sagen? Ich habe die anderen immer kritisiert, wenn sie zu einer Besprechung ein bisschen zu spät gekommen sind. Und das hat mir natürlich nicht so sehr viele Sympathien eingebracht. Und als die dann erfahren haben, dass das mein zugegebenermaßen ungeschickter Versuch war, in Kontakt zu kommen, konnten sie das einfach ganz anders einschätzen und sind dann auch, ja, ganz gezielt auf mich zugegangen. Und dann hatten wir tatsächlich auch einen ganz schönen Kontakt miteinander gehabt.
Und diesen Kontakt wünschen Sie sich natürlich eigentlich.
Ja, natürlich. Ich würde mir schon auch einen Menschen wünschen für ein gelegentliches Treffen. Ich würde mir einen guten Freund, eine Freundin wünschen. Ja, selbstverständlich. Nicht immer und nicht zu jedem, nicht in jedem Moment, aber doch immer mal wieder. Bei vielen autistischen Menschen ist es so, dass dieser Wunsch einfach erst dann kommt, wenn man tatsächlich all die anderen Fragen in seinem Leben für sich klären konnte. Bei vielen ist es so, dass während der Pubertät, während der Jugendzeit einfach die Schule noch so präsent ist, dass man gar keinen Kopf hat für all die anderen Dinge. Man muss sich darauf konzentrieren, die Schule irgendwie hinzukriegen. Und ich erlebe das auch immer wieder so, gerade so das Schulende, der Beginn in den Beruf, in die Ausbildung, vielleicht auch in das Studium, das ist oft eine ganz schwere Krisenzeit für autistische Menschen und das ist oft auch die Zeit, in der sie dann auch zu mir kommen in meiner Praxis.
Ich muss Sie das einfach mal so naiv fragen. Haben Sie den Eindruck, dass Sie die nicht autistische Sicht auf die Welt ansatzweise verstehen?
Naja, ich mache seit über 25 Jahren eine Psychotherapie und inzwischen habe ich da natürlich durch meine Therapeutin sehr vieles gelernt. Die hat mir vieles erklärt. Das war für mich ungeheuer wichtig und von daher kann ich jetzt ein Stück weit schon auch die nicht autistische Sicht verstehen. Aber es ist halt ein mühsamer Lernprozess. Es ist nicht so, dass ich mir das intuitiv erschließen wird. Das wird auch später so nicht sein. Aber ich habe doch inzwischen gelernt, ganz vieles einfach über den Kopf her zu erfassen und auch am Beispiel anderer Menschen zu erfassen. Und das finde ich so das Wichtige, dass man nicht fragt, brauche ich denn wirklich eine Therapie, sondern dass man sich fragt, kann eine Therapie mich nicht sehr unterstützen? Und in meinem Fall ist es einfach so und deswegen bin ich da wirklich auch sehr dankbar dafür.
Es war heute in dem Eröffnungsvortrag von Jennifer Fromm aus Bremen. Haben Sie den gehört? Ich meine, mich zu erinnern, ich habe mir keine Notizen gemacht, weil ich in dem Moment das Mikro offen hatte, als sie gesprochen hat. Also den habe ich komplett mit aufgenommen, weil ich den am wichtigsten fand irgendwie. Sie hat gesagt, dass für sie das so wichtig war, beschützt zu werden und gestärkt zu werden.
Ja, das würde ich für mich auch so bestätigen. Es braucht einfach Menschen, die uns vor den Gefahren des Alltags beschützen. Wir können oft vieles nicht verstehen und das haben meine Eltern gemacht. Die waren immer für mich da, die haben immer an mich geglaubt, auch wenn es sonst niemand tat. Und das finde ich im Nachhinein so schlimm, dass die Lehrer beispielsweise gesagt haben, ach, lassen Sie das Medizin zu studieren, das können Sie doch gar nicht schaffen. Da sind Sie viel zu faul und auch längst nicht intelligent genug. Mein Vater hat dann irgendwann gesagt, ah ja gut, wenn sie es halt nicht schafft, dann kann sie immer noch auf die Bank gehen. Er hat damals auch für die Bank gearbeitet. Und meine Mutter hat ganz selbstverständlich gesagt, natürlich schafft sie das. Wenn sie das will, dann schafft sie das. Also meine Mutter war immer so der Mensch, der von Beginn an immer an mich geglaubt hat. Und beide Elternteile haben immer zu mir gehalten. Und das ist schon wirklich viel wert. Und ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was man für ein autistisches Kind tun kann.
Und für alle anderen auch.
Was haben Sie gerade noch was gesagt?
Für alle anderen auch.
Ja, für alle anderen auch, ja. Weiß nicht, wie alt sind Ihre Eltern denn? Können sie jetzt noch für Sie da sein?
Ja, die sind nach wie vor fit. Die sind zwar schon älter, die sind mein Vater ist Anfang 80, meine Mutter ist Ende 70. Aber die sind nach wie vor fit. Wir gehen nächste Woche auch mal wieder zusammen frühstücken. Ich bin am Wochenende immer dort. Und von daher, ja, inzwischen ist es natürlich so, dass so ein gegenseitiges Unterstützen ist. Und das ist eigentlich auch ganz schön so. Und aber nach wie vor ist es so, dass meine Eltern mich auch heute noch ganz viel unterstützen. Lange Zeit hätte ich mir das auch anders nicht vorstellen können. Inzwischen habe ich für mich eben neben der Psychotherapeutin noch eine Ergotherapeutin gefunden, die mich auch ganz lebenspraktisch unterstützt. Und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich auch ganz gut leben kann, so in den letzten 10, 15 Jahren.
Bei den lebenspraktischen Sachen, was haben Sie denn da zuletzt noch gelernt durch die Ergotherapie?
Naja, die hat mir geholfen, beispielsweise meine Wohnung schön einzurichten. Ich hatte keine Ahnung, was man so braucht, wenn man sich neu einrichtet. Ich habe noch nie alleine gewohnt, bis vor 10 Jahren. Damals erst bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Und dann hat sie das mit mir genau durchgespielt. Was brauchen Sie? Was muss man da so tun? Wie oft muss man was sauber machen? Das waren so Dinge, sowas wusste ich nicht. Ich hatte natürlich mein Zimmer sauber gehalten, aber eine eigene Wohnung ist eben doch nochmal was anderes, als wenn man nur ein Zimmer hat. Oder die Frage, was muss man so einkaufen im Laufe der Woche? Das waren alles so ganz konkrete Fragen, über die ich mir vorher nie Gedanken gemacht hatte. Und ja, Ergotherapeuten sind da sehr individuell und man kann mit denen eigentlich all das besprechen, was einem selbst so beschäftigt.
Wie alt waren Sie, als Sie in die Wohnung, in die eigene gezogen sind?
Ich war 43. Ja, ich bin nicht mehr so ganz jung. Vorhin musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich hier am Bahnhof unterwegs war, um mir noch eine Kleinigkeit zu essen zu kaufen und eine Flasche Cola. Dann sprach mich einer an, der von der Umweltschutzorganisation da stand und gefragt hat, hey, suchst du einen Job für die Semesterferien? Und da musste ich doch ein bisschen lachen und habe zur Antwort gegeben, also meine letzten Semesterferien sind 28 Jahre her und ich glaube, da hat er ein bisschen merkwürdig geschaut.
Passiert Ihnen das öfter?
In dem Ausmaß nicht, nein. Und ich fand es auch ein bisschen verwunderlich, ja. Also ich glaube, man kann uns oft nicht so ganz richtig einschätzen vom Alter her. Aber dass mich jemand jetzt wirklich 25 Jahre jünger schätzt, das habe ich schon ewig so nicht mehr erlebt.
Spielen Sie da auf dieses Kindliche, was man autistischen Menschen zuschreibt, an?
Ja, viele von uns wirken tatsächlich jünger. Viele wirken jünger, weil sie kindlich wirken, weil sie naiv wirken, weil sie eben lebenspraktisch auch ja nicht so in vielen Dingen keine so allzu guten Kenntnisse und Fähigkeiten haben. Viele wirken aber auch vom Gesicht her einfach jünger, weil sie oftmals nur eine geringe Mimik haben und deswegen auch nicht so schnell Falten bekommen. Das ist tatsächlich bei ganz vielen so der Fall, ja. Und ja, es ist ganz witzig, aber naja, das kann dann schon auch dazu führen.
Sie haben gerade gesagt, Sie werden dann auch für naiv gehalten. Ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich auch lange Zeit sehr jung aussah, also jünger als ich war, so als junge Frau, wo es dann wichtig wird, ernst genommen zu werden, dass das ganz schön wehtun kann, für naiv gehalten zu werden.
Das kann ich gar nicht so sagen. Ich habe mir in dem Alter eigentlich noch gar keine Gedanken über solche Dinge gemacht und hatte damals auch so wenig Kontakt zu anderen, dass ich, glaube ich, nicht gemerkt habe, dass man mich für naiv gehalten hat. Ich wusste selbst, dass ich vieles nicht konnte, vieles nicht wusste. Aber ich glaube, das ist mir damals so nicht aufgefallen und ich war damals auch noch nicht so weit, dass ich solche Dinge hätte reflektieren können. Das war vielleicht auch gar nicht so ganz verkehrt im Nachhinein.
Ja, manche Eltern sagen uns immer, bevor sie wussten, dass es die Diagnose Autismus ist, war es für sie einfach, unser Kind ist irgendwie schräg entwickelt. Also einiges geht nach vorne und anderes hinkt hinterher.
Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch im Erwachsenenalter noch so, dass man irgendwie das Gefühl hat, wir können manche Dinge sehr gut. Ich kann als Ärztin arbeiten und dann verstehen viele Leute nicht, dass ich trotzdem Schwierigkeiten so im Alltag haben kann. Und das muss man den anderen erklären, dass diese ungleichen Kompetenzen, diese inhomogenen Kompetenzen und Schwierigkeiten, dass das was ist, was zum Autismus oft dazugehört und was was einem nicht dazu verleiten darf, dann anzunehmen, dass wir eben keine Schwierigkeiten hätten und keine Hilfe bräuchten. Das ist ja häufig was ganz oft kommt. Du kannst als Ärztin arbeiten, da kannst du doch keine Probleme im Alltag haben. Aber so ist es eben. Und viele andere autistische Menschen brauchen eben auch ganz konkrete Unterstützung. Also zum Beispiel durch ein ambulant betreutes Wohnen oder eben auch eine Ergotherapie oder eine andere therapeutische Maßnahme.
Als Sie gerade erzählt haben, dass Ihre Eltern jetzt in einem Alter sind, wo Sie ihnen auch Unterstützung zurückgeben können, hatte ich den Eindruck, dass das ja auch was Gutes sein kann, ne? So ein Ausgleich.
Ja, das ist es auch. Und ich glaube, ab einem gewissen Alter wird es dann mit den eigenen Eltern, ich glaube, das ist gar nicht autismusspezifisch, ab einem gewissen Alter wird es dann so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und also bei uns ist es so, dass es dann, wenn es eben um schweres Heben geht oder so, da kann ich meine Eltern gut unterstützen. Nach wie vor sind sie Gott sei Dank alleine mobil, aber das auch das wird ja ewig so nicht weitergehen. Und dann muss man eben neu gucken. Und ich erlebe das doch ganz oft, dass so die Eltern-Kind-Beziehung bei autistischen Kindern schon nochmal eine andere ist, weil sie eben doch auch im mittleren Erwachsenenalter noch Hilfe brauchen, sodass es nicht nur so eine Einbahnstraße ist wie bei vielen anderen Menschen.
Bei uns im Elternkreis neu dazugekommen ist dort ein Paar, die sind schon so um die 60 beide und sind immer noch sehr in Sorge um ihr erwachsenes Kind, das auch schon über 30 ist. Und die haben das letzte Mal gesagt, was wird denn, wenn wir nicht mehr sind? Ist das so aus der Perspektive des Kindes heraus? Gehen Ihnen diese Gedanken auch durch den Kopf?
Ja, selbstverständlich. Das ist was ich mir lange Zeit auch nicht vorstellen konnte, dass ich weiterleben kann, wenn meine Eltern mal nicht mehr sind. Inzwischen, wie gesagt, habe ich doch für mich ganz gute Unterstützung bekommen. Inzwischen habe ich mich auch ein Stück weit weiterentwickeln können. Inzwischen kann ich mir das schon vorstellen, aber auch heute noch ist es so, dass es noch immer schwierig ist, ja. Und ich erlebe das auch in meiner Praxis tagtäglich eigentlich, dass Eltern kommen mit ihrem Kind, das vielleicht 30, vielleicht auch sogar schon 40 ist und wo man ganz klar merkt, das sind so Menschen, die noch nicht alleine leben können und für die es aber nach wie vor nur wenig Möglichkeiten gibt im Hinblick auf das Wohnen. Und ich glaube, da müssen wir dringend auch noch ein bisschen mehr Konzepte schaffen für solche Menschen.
Wenn Sie die Möglichkeit hätten, in der Zeit zurückzureisen, in irgendeine Phase Ihres Lebens, wo würden Sie hinreisen, um irgendwas zu verändern?
Ich würde sehr gern die Zeit, so wie sie jetzt ist, festhalten. Das ist eigentlich für mich so die friedlichste Zeit seit ein paar Jahren. Viele Leute sagen, sie würden ganz gern ins Jugendalter, ins junge Erwachsenenalter nochmal zurück wollen. Das würde ich niemals wollen. Das war so die schlimmste Zeit in meinem Leben. Wenn es so bliebe wie jetzt, wie vor ein paar Jahren, das wäre sehr schön. Aber so bleibt es nicht.
Und wenn Sie der jugendlichen Christine, wenn Sie die Chance hätten, die jugendliche Christine zu sprechen und ihren Rat zu geben, was würden Sie ihr sagen?
Das weiß ich nicht.
Ich würde ihr, glaube ich, sagen, es wird mit guter Unterstützung wird sich vieles finden. Man darf da nicht mutlos werden. Und das ist was ich auch meinen Patienten immer wieder sage. Vieles wird sich verbessern lassen mit einer guten Unterstützung. Und dann kann das Leben auch mit Autismus durchaus gelingen. Das habe ich selbst bemerkt und das bemerken auch meine Patienten.
Was wäre denn Ihr Rat an Eltern, die mit ihren Kindern nicht ins Gespräch kommen, weil die Kinder zum Beispiel nonverbal sind und die ihre Kinder so lange begleiten? Haben Sie da auch Erfahrung?
Also ich arbeite tatsächlich in meiner Praxis kaum mit nonverbalen Menschen. Das ist was, glaube ich, in der psychotherapeutischen Praxis auch nicht gut geht und was für mich auch als zurückhaltender Mensch so kaum vorstellbar ist. Ich kriege immer mal wieder Anfragen, aber ich glaube, da bin ich einfach nicht aktiv genug, dass ich mit solchen Menschen gut arbeiten kann. Da müsste man selbst ja permanent aktiv sein. Was würde ich solchen Eltern raten? Ich finde es für Eltern generell immer wichtig, sich mit anderen Eltern zusammenzuschließen, die in einer ähnlichen Situation sind. Ich glaube, es gibt ganz viele andere Eltern, die diese Erfahrungen auch gemacht haben und die Lösungen dafür gefunden haben. Und ich glaube, man darf da von den Erfahrungen der anderen zu profitieren und man darf auch von den Adressen, die die anderen als hilfreich empfunden haben, profitieren. Das ist so mein Rat, was ich immer am wichtigsten finde, sich in Selbsthilfeverbänden zusammenzuschließen und für alle zu kämpfen, nicht nur für das eigene Kind. Denn erst dann haben wir irgendwann die Strukturen, die auch dem eigenen Kind ganz konkret weiterhelfen können.
Ich gucke noch einmal in meine Fragen, ob ich was vergessen habe, wo ich mich hinterher ärgern würde. Was ist Ihnen wichtig, was das persönliche Umfeld von autistischen Menschen oder auch die Gesellschaft begreifen muss?
Also ich glaube, wir müssen begreifen, dass alle Menschen unterschiedlich sind und dass wir alle voneinander profitieren können und dass wir uns alle gegenseitig unterstützen können. Ich finde es immer schlimm, wenn man Menschen auflaufen lässt. Das betrifft nicht nur autistische Menschen, sondern ich glaube, wir müssen uns einfach unterstützen. Und wenn wir sehen, dass irgendjemand nicht gut zurechtkommt, dann müssen wir das erst einmal hinterfragen, statt es vorschnell zu verurteilen. Ich erlebe ganz oft, dass man autistische Menschen als unfreundlich, unhöflich, als faul, als unwillig bezeichnet. Aber das wird uns nicht gerecht, sondern ganz im Gegenteil. Die meisten geben sich wirklich außerordentlich große Mühe und sind einfach darauf angewiesen, dass man ihnen sagt, was nicht gut läuft und wie wir es besser machen könnten. Und ich glaube, wir müssen einfach wertschätzen, dass die Menschen unterschiedlich sind und dürfen auch nicht anfangen, einen Menschen durch therapeutische Maßnahmen all den anderen Menschen anzupassen. Das kann in meinen Augen nicht richtig sein.
Wie machen wir die Welt für alle Menschen autismusfreundlicher?
Indem wir andere unterstützen, denen es nicht gut geht, die nicht gut zurechtkommen. Indem wir schauen, was wir ganz konkret an Rahmenbedingungen verbessern können in den verschiedenen Lebensbereichen und indem wir nicht so sehr darauf achten, dass alles belegt sein muss, sondern also dass alles durch Atteste belegt sein muss, sondern dass wir ganz selbstverständlich brauchen, was braucht dieser Mensch, was können wir für ihn tun. Ich erlebe das bei mir in der Region in letzter Zeit so oft. Ich arbeite inzwischen sehr gut mit den 3 Hochschulen in Darmstadt zusammen. Anfangs war das so, dass meine Studenten Atteste bekamen, was sie alles an Nachteilsausgleich bräuchten, wovon sie profitieren würden. Und inzwischen ist es so, wenn ein Dozent erfährt, da ist ein autistischer Student bei mir, dann kommt er schon von selbst auf die Studenten zu und fragt, was bräuchten sie denn von uns, was können wir für sie tun? Und so würde ich mir das einfach wünschen, dass wir sehen, dass wir wahrnehmen und spüren durch unseren gesunden Menschenverstand, da ist ein Mensch, der kann dieses oder jenes nicht und den muss ich dann unterstützen. Und das würde ich mir auch von Lehrkräften so wünschen.
Das erinnert mich an einen Moment aus der ganz frühen Zeit mit unserem Kind. Der Satz einer Erzieherin, sie brauchen ganz dringend Hilfe von außen. Ich komme mit dem Kind nicht zurecht und sie haben ein Problem.
Ja, das ist ja was Eltern oft vorgeworfen wird, dass sie eben irgendwelche Erziehungsfehler gemacht haben oder sonst irgendwie versagt haben. Und ja, ich finde es immer sehr schlimm, dass man Eltern da so Unrecht tut, denn inzwischen weiß man ja doch schon eine ganze Weile, dass der Autismus nicht mit falscher Erziehung nichts, aber auch so gar nichts zu tun hat. Und ja, ich glaube, es wäre wichtig, dass auch Pädagogen das so ein bisschen besser wahrnehmen können.
Also unser Podcast wird 5 Jahre von der Aktion Mensch gefördert, da kann einiges passieren. Und wenn Sie sich vorstellen, es gibt die Möglichkeit, 5 Jahre lang jeden Monat mit Menschen zu sprechen, zu Themen, die uns interessieren. Hätten Sie da einen Wunsch?
Ich merke in letzter Zeit, dass viele Eltern unsicher sind, was sie ihrem Kind zumuten können und was nicht. Und ich habe leider ganz viele erwachsene autistische Menschen, die überhaupt noch nichts von der Welt gesehen haben, weil sie als Kind natürlich, als Jugendlicher immer den Wunsch hatten, dass alles gleich war und dass sich nichts verändert, dass sie nicht raus wollten. Und ich habe leider ganz viele Menschen, deren Eltern dann eben auch tatsächlich ihren Kindern nichts gezeigt haben. Und ich finde das so vollkommen falsch. Und ich sage immer den Eltern ganz gern, zeigen Sie Ihrem Kind die Welt, zeigen Sie Ihrem Kind, wie schön die Welt ist und was man alles in der Welt anstellen kann. Ich habe autistische Menschen, die haben niemals mit ihren Eltern irgendwas gemeinsam gemacht. Die haben niemals zusammen so Abend gegessen, weil sie das nicht wollten. Die haben niemals Ausflüge zusammen gemacht und die sind heute natürlich auch nicht in der Lage, ihre Freizeit gut zu gestalten. Die sitzen zu Hause am PC und wissen nichts mit sich anzufangen. Und das finde ich immer entsetzlich traurig und das ist nach 30, 40 Jahren natürlich nur schwer aufzuholen.
Haben Sie da einen Rat an die Eltern, wie sie da wieder in Kontakt kommen oder diesen Temple Grandin hat das mal The Loving Push genannt, also wie sie ihrem Kind einen liebevollen Stupser geben können, wieder sich hinauszutrauen.
Ja, ich habe schon auch gemerkt, dass die Pandemie sowas natürlich befeuert hat. Damals waren die Menschen mehr zu Hause und da haben viele verlernt, auch wieder rauszugehen. Ich glaube, ich habe keine Pauschallösung dafür, aber ich finde es einfach wichtig, das immer wieder zu versuchen und manchmal kann man die speziellen Interessensgebiete dafür verwenden. Manchmal kann man zunächst mit den Kindern eben klein anfangen, dass man sagt, jetzt gehen wir einfach mal 10 Minuten irgendwo hin und in der Regel gefällt es den Menschen dann doch so gut, dass sie vielleicht eine Stunde bleiben oder zwei. Es ist ja nicht so, dass autistische Menschen nichts mögen, aber sie haben eben oft nicht gelernt, für sich zu erkennen, was ihnen gefallen könnte und dann brauchen sie immer wieder so einen kleinen Anstupser. Ja, das ist auch so. Manchmal kann das auch von Außenstehenden besser gelingen, vielleicht auch von einem Therapeuten, der sich die Mühe macht, dann auch mal nach draußen zu gehen mit seinen Patienten.
Und wie hat Ihre Mutter oder wie haben Ihre Eltern das gemacht? Wo haben Sie sie hingestupst?
Meine Eltern waren schon immer Menschen, die gerne in der Natur waren. Wir waren sehr oft im Wald, wir waren sehr oft draußen mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß und im Urlaub waren wir immer dort, wo es schöne Natur gab, meistens in Österreich. Das kam mir irgendwann zum Halse raus, aber heute bin ich froh darum. Heute bin ich froh, dass ich gelernt habe, die Natur auch für mich zu genießen. Und das ist, glaube ich, was ganz Wesentliches.
Vielen Dank, Frau Preismann, dass Sie sich die Zeit genommen haben und obwohl es so volle Tage sind während der Bundestagung, noch in Ihrem Hotelzimmer in aller Ruhe hier mit mir gesessen haben, um eine kleine Podcast-Folge aufzunehmen. Ich danke Ihnen sehr.
Ja, ich danke auch. Dankeschön, dass Sie gekommen sind. Ja, es sind volle Tage, aber es sind auch schöne Tage und das macht ja auch Spaß. Und demnächst habe ich Urlaub, da kann ich mich wieder ein bisschen ausruhen.
Das war Spektakulär. Eltern erkunden Autismus.
Unsere Kontaktdaten und alle Infos zu unseren Folgen findest du in den Shownotes auf unserer Seite spektakulär.de.
Der Podcast aus dem Martinsclub Bremen. Gefördert durch die Aktion Mensch.